mit Ingulieheimer. Und das Radioduo am Tag der Deutschen Einheit kommt aus Stuttgart. Hier sind wir zu Gast im Büro eines Mannes, der sich ein halbes Berufsleben lang mit der Roten Armee-Fraktion auseinandergesetzt hat, der die Klageschriften gegen die ehemaligen RAF-Mitglieder Peter-Jürgen Boog, Eva Haule und Werner Lotze verfasst hat und der die Anklage gegen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar koordiniert hat. Seit 6 Jahren ist er württembergischer Generalstaatsanwalt. Wir sprechen heute mit Klaus Pflieger. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Schön, dass Sie gekommen sind.
Ich habe gehört, es noch gar nicht gesehen. Sie haben ein Gedicht des ehemaligen RAF-Terroristen Peter-Jürgen Boog an der Wand hängen. Ich schaue mich gerade mal ein bisschen um. Es könnte da hinten im Eck hängen. Ist es so? Hängt es noch so?
In der Tat, es ist ein Erinnerungsstück für mich, was natürlich prägend war. Ich habe damals im Jahr 1991 Peter-Jürgen Boog in Fuhlsbüttel im Gefängnis aufgesucht und ihn dazu gebracht, eine Lebensbeichte abzulegen. Und für mich das Sensationelle damals, einmalig für einen Staatsanwalt, dass er von einem Beschuldigten zu hören bekommt: Ich war einer der Entführer von Hans-Martin Schleyer. Ich habe am Tatort in Köln geschossen, was wir bis dahin allenfalls vermutet hatten. Und dann legt einer ein solches Geständnis ab. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, warum er nicht schon früher mit der Wahrheit herausgekommen sei. Und dann hat er hat schon eine poetische Art und hat schon Gedichte und Bücher veröffentlicht. Und dann hat er dieses kurze Gedicht zum Thema Wahrheit für mich geschrieben.
Warum denken Sie denn, hat er ausgerechnet bei Ihnen, letztlich seinem härtesten Verfolger, die sogenannte Lebensbeichte abgelegt?
Das hat mich zunächst auch beeindruckt. Ich war derjenige, der die Anklage gemacht hat und sicher im Prozess gegen ihn nicht unbedingt sein Freund gewesen bin, sondern ich habe ihm da und dort immer wieder deutlich gesagt, wo er am Lügen war. Denn er hat früher sehr, sehr häufig die Unwahrheit gesagt. Und das habe ich ihm immer sehr deutlich gesagt. Und rückblickend habe ich den Eindruck, er hat gespürt, dass er weiß, wo er bei mir dran ist, dass ich ihn genau durchschaut habe und erkannt habe. Und deshalb hat er ausdrücklich erklärt, dass er von mir vernommen werden wolle.
Wir wollen natürlich die Menschen näher kennenlernen, Radio Duo extra, mit denen wir sprechen, und jetzt nicht unbedingt Peter-Jürgen Boog. Deswegen haben wir hier eine feste Einrichtung in dieser Sendung, die Sie nicht kennen, aber die Hörer kennen, nämlich den
Radio Duo Fragebogen.
7 Fragen, 7 mehr oder weniger kurze Antworten zu Ihrer Person. Herr Pflieger, zu welcher Tageszeit sind Sie in Bestform?
Relativ früh. Ich rücke hier relativ pünktlich an zum Dienstbeginn. Ich bin also normalerweise schon gegen 7:30 hier und das ist die Zeit, wo ich wirklich gute Leistung bringe und auch meine Ruhe habe. Da klingelt kein Telefon, kein Mitarbeiter will mich sprechen. Das ist die Phase, wo ich am meisten vom Tisch bekomme.
Welche Rolle spielten Sie in der Schule?
Eine eher untergeordnete Rolle. In diesem Alter haben für mich alle möglichen Themenbereiche eine Rolle gespielt. Sport, Tanzstunde. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht war ein mittelprächtiger Schüler, der das auf das Nötigste beschränkt hat.
Sie sind jetzt Generalstaatsanwalt in Württemberg. Worunter leiden Sie in Ihrem Job am meisten?
Das ist ein permanentes Problem, dass wir mit der Arbeitsbelastung fast nicht zu Streich kommen. Wir haben in den letzten 12 Jahren nahezu unverändertes Personal bei den Dezernenten, den Staatsanwälten, eher sogar rückläufiges Personal, und haben 25-28% mehr Arbeit. Darunter leiden die. Und für mich ist es wichtig, dass wir qualitativ gute Arbeit abliefern. Das sind wir der Öffentlichkeit schuldig, das sind wir den Opfern schuldig. Und da muss ich versuchen, die Leute zu motivieren, dass sie immer noch bereit sind, diese Zusatzbelastung in Kauf zu nehmen und diese von mir geforderte gute Arbeit abzuleisten.
Welchen Ihrer 5 Sinne gebrauchen Sie am häufigsten?
Ich glaube, die Ohren sind bei mir ausgesprochen wichtig, neben den Augen, einfach um die Leute, die mir gegenüber sitzen, richtig einzuschätzen, insbesondere auch die Zwischentöne herauszuhören. Das lernt man speziell als Ermittler. Ich kann relativ deutlich sagen, wenn einer auf dem Weg ist, die Unwahrheit zu sagen.
Die meiste Zeit, nehme ich an, verbringen Sie im Büro, sitzen hier im Stuttgarter Kessel, wenn ich es mal so despektierlich sagen darf. Nach welcher Landschaft sehnen Sie sich?
Ich bin außerhalb von Stuttgart wohnhaft, ganz gezielt, weil es wunderschöne Reviere hier gibt, insbesondere eine Weingegend, in der ich wohnhaft bin. Das ist nicht nur landschaftlich fantastisch, pure Natur, sondern da gibt es auch einen exzellenten Wein. Und Sie spüren, was mir im Leben neben der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit noch wichtig ist.
Was wollen Sie in Ihrem Leben noch lernen?
Ich möchte Dinge, die ich gezwungenermaßen weniger intensiv betreiben konnte, nachholen. Das wäre zum Beispiel wieder verstärkt Sport zu treiben, aber insbesondere auch den musischen Bereich nachzuholen. Ich habe als kleiner Kerl mit Klavierspielen angefangen Und das ist etwas, was irgendwann bei mir wieder an der Reihe ist, um auch ein Gegengewicht zu haben zu dem, was man dann täglich im Stress hat.
Ich dachte, Sie sind sowieso ein leidenschaftlicher Sportler und betreiben viel Sport.
Das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Manche haben gesagt, als Jurist taugt der Flieger nicht viel, aber Fußball spielen kann er. War natürlich, wie ich es von Freunden erwartet hatte, spaßig gemeint. Aber ich komme leider wegen der zahlreichen Belastungen zu wenig dazu, den Sport zu treiben, den ich früher betrieben habe, Leichtathletik, Fußball speziell.
Eine Frage aus dem Fragebogen bleibt noch. Worin sind Sie gar nicht gut?
Die Antwort von meiner Frau käme ganz spontan. Ich bin im Haushalt nicht übermäßig gut. Ich gebe mir große Mühe und bin deshalb auch ausgesprochen dankbar für die Familie und speziell an die Adresse meiner Frau, dass sie mir diese Last abnimmt, für die ich nicht besonders tauglich bin.
Sie sind heute Generalstaatsanwalt in Württemberg. Ich möchte gerne einen Sprung zurück machen, nämlich zu dem Schritt, der Sie zur Bundesanwaltschaft gebracht hat. Wie sind Sie überhaupt dahin gekommen, damals nach Karlsruhe?
Ich darf vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Ich bin als relativ junger Staatsanwalt 1976, 77 mit politischen Verfahren hier in Stuttgart betraut worden und war einer derjenigen, die mit den Todesermittlungsverfahren befasst war, also mit den Todesfällen von Stammheim, als Bader, Enslin und Raspe tot aufgefunden worden sind. Das war mein Einstieg in dieses RAF-Gebiet und habe dann auch das Verfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den Rechtsanwalt Croissant betrieben. Das war ein Rechtsanwalt, der wie zwei andere Kassiber zwischen den Häftlingen transportiert hat und dafür bestraft worden ist. Und damit war eine Weiche gestellt. Da ist die Bundesanwaltschaft wohl aufmerksam geworden. Da ist einer, der hat sich mit der Thematik schon befasst. Und dann hat man mich 1980 als Hiwi, wie die Leute dort genannt werden, als wissenschaftliche Mitarbeiter hingeholt. Und dort war ich dann 5 Jahre lang. Eine fantastische Zeit, hochinteressant.
Wie ich gehört habe, sind Sie aber auch deswegen hingekommen, weil ein Kollege die Berufung abgelehnt hat, aus Angst um sich und seine Familie.
Das betraf das von mir bereits genannte Croissant-Verfahren hier in Stuttgart. Das war die heiße Phase im Herbst 77, als Croissant in Frankreich war und von dort ausgeliefert werden sollte, um dann in Stuttgart vor Gericht zu kommen. Und er hat für seine Familie gesagt, das ist mir zu gefährlich, das muss man respektieren. Das war eine schlimme Phase, wo speziell die Justiz auch, die Staatsanwaltschaften, sie im Mord an Buback im Visier der Terroristen stand. Das wurde auch respektiert und man hat damals jemanden gesucht und mit mir gefunden. Ich kam mir zu unbedeutend vor, um Angst zu haben.
Sie hatten tatsächlich nie Angst?
Ich bin beeindruckt gewesen durch die anschließenden Sicherheitsmaßnahmen, die mir von Seiten der Polizei zuteil wurden. Das hat mich dann schon wissen lassen, wie man mich als gefährdet einstuft.
Was war das zum Beispiel?
Ich habe regelmäßig Personenschutz gehabt. In meiner Wohnung wurden Schutzmaßnahmen ergriffen, Alarmanlage, direkte Verbindung zur Polizei, das Haus wurde bestreift. Hat einen schon beeindruckt und hat natürlich auch einen Teil der Lebensqualität damals reduziert. Zum Beispiel habe ich damals, wie schon angedeutet, regelmäßig Fußball gespielt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Dementsprechend mussten die Polizeibeamten dann immer dabei sein, um mich auch in dieser Phase, wo man wusste, dass ich komme, zu beschützen.
Es kommt nochmal eine Warum-Frage nach Ihren Lebenswegen. Warum sind Sie überhaupt Staatsanwalt geworden? Sie waren selbst bekennende 68er oder sind es vielleicht immer noch, waren damals 21 Jahre alt, wenn ich es richtig gerechnet habe, haben in Tübingen studiert, waren auch auf Demonstrationen. Da hätte sich auch der Rechtsanwalt angeboten.
Ja, das stimmt. Ich war auf dem Weg, Rechtsanwalt zu werden und wir hatten im Bekanntenkreis meiner Eltern einen Rechtsanwalt, bei dem ich regelmäßig mitgearbeitet habe. Mich hat damals gestört, zum einen, wie sehr die Mandanten von der Qualität des Anwalts abhängig sind und umgekehrt hat mich persönlich gestört, dass man das berühmte Leihmaul spielen muss, nämlich die Interessen des Mandanten durchsetzen muss, selbst wenn man vom Gegenteil überzeugt ist, aus rechtlicher Sicht. Das ist etwas, was ich nicht hinbekommen hätte und dementsprechend wollte ich zunächst ausschließlich Richter werden und zwar vorrangig Zivilrichter. Ich wollte auf alle Fälle verhindern, Staatsanwalt zu werden. Ich hatte damals ein vollkommen verqueres Bild vom Staatsanwalt. Schaum vor dem Mund, ein giftiger, galliger Mensch, der immer nur darauf trachtet, möglichst hohe Strafen herauszubekommen. Ich war dann völlig überrascht, als ich das eigentliche Leben in der Staatsanwaltschaft erlebt habe und dann gemerkt habe, dass es fast noch interessanter ist als die richterliche Tätigkeit, nämlich die Objektivität. Das weiß man in der Öffentlichkeit häufig gar nicht, dass der deutsche Staatsanwalt anders als der amerikanische nicht Partei ist, sondern zugunsten des Beschuldigten auch die für ihn sprechenden Argumente liefern muss. Und das ist genau dieses interessante Spiel bei einem Richter wie bei einem Staatsanwalt. Und dementsprechend freue ich mich heutzutage, wenn ich bei meinen Vorträgen hinterher darauf angesprochen werde, so haben wir uns einen Staatsanwalt gar nicht vorgestellt. Wir sind nicht so, wie man es häufig in den Kriminalfällen sieht. Wir sind nicht diejenigen, die regelmäßig verlieren.
In Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft hatten Sie es dann gleich mit RAF-Größen der zweiten Generation zu tun, also mit Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar, Peter-Jürgen Boog. Fühlten Sie sich dem eigentlich gewachsen? Sie waren ja sehr jung damals.
Ja, ich bin mit großem Respekt nach Karlsruhe gekommen, die oberste Justiz, Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft. Und das hat mir dann schon Selbstbewusstsein vermittelt, dass ich da mithalten konnte. Das erlebt man nun relativ schnell. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass wir den Angriffen in Stammheim speziell, die ich selber erlebt habe, doch relativ kühl begegnet sind. Natürlich kann man da die Emotionen nicht ganz rausnehmen. Aber dass wir mit unserem Versuch, Normalität zu praktizieren, die Angeklagten aus der RAF so zu behandeln wie alle anderen Verbrecher, das ist etwas, was wir im Laufe der Zeit geschafft haben und darauf bin ich stolz.
Haben Sie denn mit den Verteidigern von damals noch Kontakt?
Mit dem einen und anderen. Das ist interessant, dass man dann auch, wenn auf der jeweiligen Seite Qualität zu spüren ist, man Respekt bekommt. Es gibt dann Leute, vor denen ich dann keinen Respekt mehr gehabt habe, einfach weil sie auch auf juristischer Ebene nicht ernst genommen werden konnten. Aber ich habe ausgezeichnete Verteidiger erlebt, die das Maximale für ihre Mandanten herausgeholt haben und mit denen man sich verständigen konnte, nicht im Sinne, dass wir abgesprochen hätten, sondern dass wir uns nur um die Punkte gestritten haben, die umstritten waren und keinen Streit um jeden Preis. Das sind die Anwälte, die ich schätze und wo ich mir dann überlegt habe, wenn ich selber mal einen Verteidiger brauche, dann werde ich mir einen solchen suchen.
Sie hatten vorhin gerade erwähnt, dass Sie auch stolz darauf sind, in dieser emotionalen Zeit damals aus Ihrer Sicht anständig mit den Angeklagten umgegangen zu sein. Die Anwälte sehen das zum Teil anders und sagen heute noch zum Beispiel der von Peter-Jürgen Boog, die Bundesanwälte damals, die waren unverschämt.
Das habe ich damals schon zu hören bekommen. Man muss bedenken, dass damals Boog als das Unschuldslamm galt, als der erste Aussteiger aus der RAF, der als Vorzeigeangeklagter eigentlich milde behandelt werden sollte. Einer der Verteidiger war gleichzeitig Spiegelredakteur. Da kann man eins und eins zusammenzählen. Und wir haben uns nur gewehrt damals. Das nehme ich für mich in Anspruch. So wie man da von Verteidigerseite in den Wald hineingerufen hat, haben wir zurückgerufen. Da ist es aus unserer Seite zurückgehalten, dass ich da manches getan habe, was ich heute vielleicht souverän, wie man im Laufe der Jahre wird, nicht mehr tun würde. Das räume ich durchaus ein.
Also das heißt, Sie erschrecken schon manchmal über sich selbst, was damals so auch im verbalen Ausnahmezustand hin und her geflogen ist.
Ja gut, Sie müssen sich das vergegenwärtigen, wenn ich die eine Geschichte erzählen darf, die mich damals schon bewegt hat. Ein Anwalt des Boog hat in Bezug auf einen Sachverständigen gesagt, der sei befangen, der sei ein NSDAP-Mitglied und könne einen Linksterroristen aus der RAF nicht objektiv begutachten. Wir haben dann bei unseren Recherchen festgestellt, dass der Sachverständige kein NSDAP-Mitglied war, dafür genau jener Anwalt, der diesen Antrag gestellt hat. Und ich habe mir das erlaubt, dann genüsslich zu sagen, wenn ein Angeklagter bei einem Sachverständigen Vertrauen haben muss, der nicht NSDAP-Mitglied war, dann hätte er selbst dann, wenn er wieder Verteidiger NSDAP-Mitglied ist. Das ist etwas, was unnötig ist, rückblickend, aber ich hoffe, Sie spüren das. Da sind wir konfrontiert worden mit manchen Dingen, wo man dann schlicht und einfach auch emotional reagiert hat.
Sie haben die Rolle der Verteidiger angerissen, die zum Teil verschiedene Rollen auch vermischten. Es wurden von Seiten der Staatsanwaltschaft damals aber auch die Grenzen in der Strafverfolgung zum Teil überschritten, zum Beispiel im unerlaubten Abhören von Verteidigergesprächen. Wie haben Sie damals drüber gedacht?
Also ich denke damals wie heute so. Es war nicht so, dass die Verteidigergespräche von der Bundesanwaltschaft abgehört worden ist, sondern das waren Verfassungsschützer, verantwortet durch das hiesige Innen- und Justizministerium. Die beiden Minister mussten dementsprechend auch später ihren Hut nehmen. Das ist etwas, wo auch ich kalte Füße kriege, weil das Verteidigergespräch mit dem Mandanten für uns was Heiliges ist, wie auch die Verteidigerunterlagen. Das geht uns nichts an. Wir dürfen nicht wissen, wie der Verteidiger agiert, wie er verteidigt. Insofern war das eine Notsituation damals. Hintergrund war, dass man Anhaltspunkte hatte, dass die RAF unmittelbar bevorstehende Aktionen geplant hat, sogar teilweise auf Kindergärten. Und so haben die Minister gesagt, da müssen wir alle Register ziehen. Das ist schwierig, ob ein Staat über diese Grenze hinausgehen darf, für sich selber einen übergesetzlichen Notstand reklamieren darf. Sie merken schon in meiner vorsichtigen Formulierung, einer der Vorsitzenden aus dem Bader-Meinhof-Prozess, damals Dr. Voth, hat einen Artikel dazu geschrieben, in dem er gemeint hat, dass der Staat sich nicht auf einen übergesetzlichen Notstand berufen kann, sondern Gesetze machen muss dafür.
Klaus Pflieger ist heute zu Gast in Radio Duo Extra am Tag der Deutschen Einheit, heute Generalstaatsanwalt in Stuttgart und langjähriger RAF-Fahnder. Sie haben vorhin erwähnt, Herr Pflieger, dass Sie teilweise mit den Verteidigern noch Kontakt halten. Ich weiß, dass Sie sich auch regelmäßig mit anderen aus der RAF-Zeit treffen. Wer ist denn bei diesen Runden so mit dabei?
Das sind diejenigen, mit denen man früher schon Kontakt hatte, auf Seiten der Bundesanwaltschaft, aber auch mit den Richtern hatten wir regelmäßig Kontakt und das hat über diese Zeit hinaus angehalten. Das ist auch ein Kreis, bei denen ich versuche, sie davon zu überzeugen, dass wir anders als in früheren Jahren mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten müssen. Und das Ergebnis sehen Sie momentan, dass Leute wie Prinzing oder der Anstaltsleiter Nusser von Stammheim heute bereit sind, Rede und Antwort zu stehen. Das halte ich für einen Schritt nach vorne, weil ich es für die Öffentlichkeit, für unverzichtbar halte, dass der Staat seine Sicht der Dinge nach außen trägt.
Hans Nusser war der Direktor der JVA in Stammheim und Prinzing war der Richter im ersten Stammheim-Prozess. Und gerade von Hans Nusser ist durchaus bekannt, dass ihn die RAF-Zeit ja durchaus gezeichnet hat. Also einen Tag nach den Selbstmorden von Bader, Raspe und Enzelin hat er gekündigt, ist wieder Staatsanwalt geworden. Wie sehr hat Sie die RAF in Ihrem Leben beeindruckt oder Ihr Leben auch beeinflusst?
Natürlich, ich habe es vorher angedeutet, allein durch die Einstufung Schutzmaßnahmen für die Familie, das war damals eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit. Und natürlich, man sieht bis heute, dass ich regelmäßig mit dieser Vergangenheit beruflicher Art konfrontiert werde. Aber das ist etwas, was ich für eine Aufgabe ansehe, dass man solche Dinge der Öffentlichkeit vermittelt. Insbesondere fällt mir verstärkt auf, dass junge Leute daran interessiert sind, aus berufenem Mund von einem Insider wie mir Dinge zu hören, was damals abgelaufen ist. Junge Leute, für die das alles Geschichte ist, die etwa den deutschen Herbst gar nicht erlebt haben, bei denen habe ich den Eindruck, die sind unheimlich interessiert, weil sie spüren, dass ihre Väter und Mütter da ein Highlight in ihrem Leben gehabt haben, schrecklicher Art, wo sie bis heute ein Syndrom haben. Und dementsprechend wollen gerade junge Leute hören, was ist damals passiert.
Wie sieht Ihre Familie das? Seht ihr das genauso oder sagt ihr manchmal, es wäre vielleicht besser, wenn nicht so viel RAF in deinem Leben vorkommen würde?
Die sagen, solange es noch auf normalem Niveau sich bewegt, wenn weder die Familie noch dein Beruf drunter leiden, dann ist es in Ordnung. Ich räume ein, momentan ist es grenzwertig, gerade im Zusammenhang mit den 30-jährigen Erlebnis Deutscher Herbst nehmen die Termine etwas überhand. Da profitiere ich davon, dass man hier in der Generalstaatsanwaltschaft exzellente Leute hat, die Abwesenheit des Chefs da und dort gut auffangen.
Ist das übertrieben oder sagen Sie, ist es gut so, dass man sich 30 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst so intensiv auch wieder mit diesem Thema auseinandersetzt?
Also ich habe den Eindruck, man kann das nicht im Sinne von übertrieben oder nicht übertrieben bewerten. Man hat den Eindruck, da besteht ein Bedarf in der breiten Öffentlichkeit. Die Medien transportieren das auch so. Und ich merke es bei Gesprächen, dass viele sagen, wir haben diesen deutschen Herbst noch nicht verarbeitet. Also insofern ist da etwas an Bedürfnis vorhanden. Ich selber habe subjektiv den Eindruck, man sollte den Ball etwas flacher halten.
Sie sind im Jahr 2007 sehr häufig auf Podien, jetzt gerade eben zum Jubiläum in Anführungsstrichen des Deutschen Herbstes, 30 Jahre danach. Wie denken Sie heute über die Zeit damals? Vor 6 Jahren habe ich eine Interviewaussage von Ihnen gefunden, wo Sie gesagt haben, Sie könnten durchaus nachvollziehen, dass damals, also 1977 und davor, junge Menschen an diesem Staat verzweifelten und haben dann auch angefügt, Zitat, die hatten so Unrecht nicht. Wie ist das gemeint?
Also ich habe neulich auch besonders diese Parallele zwischen dem, was junge Leute in den Terrorismus geführt haben und junge Leute wie mich, die dann letztlich keine Terroristen, sondern Staatsdiener geworden sind, versucht aufzuzeigen, dass wir häufig einen gemeinsamen Nenner hatten, dass in diesem Staat nicht alles in Ordnung war, deshalb die 68er-Generation, ein gewisser Aufstand gegen Autoritäres, aber speziell, und deshalb bin ich damals auch auf die Straße gegangen, gegen einen Vietnamkrieg, der damals in meinen Augen schon evident unrichtig war und bei dem man heute einhellig der Auffassung ist, dass er falsch war. Das rechtfertigt das Entstehen des RAF-Terrorismus nicht und entschuldigt ihn auch nicht. Ich wollte es nur zum Ausdruck bringen, dass das der Ansatz war für junge Leute, die demonstriert haben für durchaus nicht abwegige Dinge, wo dann Tote dazugekommen sind, wie Benno Ohnesorg. Das ist dann etwas gewesen, wo ich heute weiß, aufgrund von Vernehmungen, das hat viele Leute in die Arme der RAF getrieben. Etwa zum Beispiel die Behauptung, die Stammheimer seien ermordet worden, haben mir mehrere RAF-Aussteiger später erklärt, teilweise unter Tränen, dass sie durch so eine Falschinformation verleitet worden sind, dass sie da ja, dieser RAF auf den Leim gegangen sind, sie unterstützt haben und nachher innerhalb der RAF erfahren haben, dass es selbstverständlich ein Selbstmord war, eine Suicide Action, wie es die RAF intern bezeichnet hat.
Das klingt alles eher versöhnlich und das findet man auch in den zwei Büchern wieder, die Sie über die RAF geschrieben haben. Zum einen ist es ein Buch über die Entführung Hans-Martin Schleyers, zum anderen eine Chronologie, eine Geschichte der RAF. In beiden schlagen Sie nämlich einen sehr sachlichen, nüchternen Ton an und es ist nicht die vielleicht von manchen erwartete konservative Abrechnung mit dieser Zeit. Denken Sie, dass da auch manches falsch lief in den 70er Jahren?
Wenn Sie heute die Generation von damals hören, die haben fast alle ein Schlüsselerlebnis aus der damaligen Zeit, etwa Polizeikontrollen, dass man in die Läufe von Maschinenpistolen geschaut hat. Ich kriege das regelmäßig erzählt, wo man auf dem Weg war, zu dem zu werden, was die RAF eigentlich erreichen wollte, dass dieser verhasste Staat seine Fratze als Polizeistaat zeigt. Uns ist es im Laufe der Jahre gelungen, souverän zu werden. Und deshalb ist es mir immer wieder auch wichtig, dass es uns gelungen ist, die RAF nicht als das anzuerkennen, was sie haben wollte, nämlich Kriegsgegner zu sein. Auf diesen Sockel haben wir sie nicht gestellt, sondern sie auf das reduziert, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher. Und deshalb ist es mir auch wichtig, vielleicht mag das versöhnlich klingen. Ich glaube, ich habe den Ruf eines stringenten Strafverfolgers, aber ich bin der Auffassung, auch bei Haftentlassungen müssen wir, da gibt es keine Alternative dazu, solche Terroristen, auch wenn sie schlimme Taten verübt haben, so behandeln wie jeden anderen Straftäter, der die Chance hat, auch wenn er lebenslänglich bekommen hat, wieder auf freien Fuß zu kommen.
War es für Sie etwas Besonderes, als dieses Jahr Brigitte Mohnhaupt aus der Haft entlassen wurde?
Nein, ich habe damit gerechnet. Ich wusste es eigentlich schon, und weil diese Mindestverbüßungszeit von 24 Jahren vom Gericht hier in Stuttgart festgelegt worden war. Und dann muss sie entlassen werden, wenn sie nicht mehr gefährlich ist für die Allgemeinheit. Und bei allen anderen RAF-Leuten, die schon auf freiem Fuß sind, hat man das festgestellt durch Sachverständigengutachten. Die sind auch zu alt dafür. Von denen geht keine Gefahr mehr aus. Deshalb war mir klar, und ich habe es auch befürwortet, dass sie entlassen wird.
Sie haben das juristisch jetzt sehr klar dargelegt. Meine Frage zielt ja auch dahin, ob es für Sie etwas Besonderes war, ob es für Sie persönlich etwas Besonderes war, etwas Außergewöhnliches, dass Sie gesagt haben, ja, die habe ich damals mit angeklagt und jetzt ist sie freigelassen.
Also für mich ist das nichts Besonderes. Ich habe schon hier als Angehöriger Staatsanwaltschaft Stuttgart Angeklagte zu lebenslänglichen Strafen gebracht, auch schon während der Zeit in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft, etwa den Mörder von Polizeibeamten, die an der Stadtbahn 18 West erschossen worden sind, oder in Mölln, wo Brandanschläge gegen türkische Ausländerhäuser verübt worden sind. Auch da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Und jetzt sind diejenigen, die du zur Verurteilung gebracht hast, wieder auf freiem Fuß. Meine Familie hat teilweise gefragt, könnten die dir gefährlich werden? Dafür sehe ich keine Ansatzpunkte.
Sind Sie denn heute als Generalstaatsanwalt in Württemberg weniger Strafverfolger als Behördenleiter?
Also ich räume ein, dass mich das Strafverfolgen, das ja auch eine Aufgabe ist, nie ganz verlassen hat. Ich merke das immer und ich bin ja auch verantwortlich für alle großen Verfahren. Die werden mit mir abgestimmt, dass bei mir das Blut des Staatsanwalts immer noch zu spüren ist. Aber ich bin in der Tat zu sicher 90-95% in einem Managementjob, wo ich dafür zu sorgen habe, dass der Laden gut läuft. Und das ist etwas, was ich mir hätte vorher gar nicht vorstellen können, dass diese Aufgabe fast noch reizvoller ist als die Strafverfolgung selbst noch so bedeutender Verfahren und Beschuldigter. Einfach Leute zu motivieren, sie dazu zu bringen, immer noch mit Begeisterung etwas zu tun, was unserem Staat zugutekommt, nämlich den Schutz vor Straftätern.
Was geben Sie diesen Leuten mit, gerade im Hinblick auf die RAF-Zeit, die Sie erlebt haben? Was kann man aus dieser Zeit lernen? Was haben Sie daraus gelernt?
Also was mir wichtig war, auch im Hinblick auf den Umstand, dass wir einen islamistischen Terrorismus ins Haus stehen haben, dass wir diese Souveränität von Anfang haben, mit solchen Taten und mit solchen Tätern umzugehen. Dass wir nicht mit extremen Reaktionen reagieren, sondern mit unserem normalen Instrumentarium und sie damit nicht auf diesen berühmten Zockel, den ich schon angesprochen habe, heben, den sie gerne hätten, sondern sie wie jeden anderen Kriminellen zu behandeln. Das ist etwas, was uns Staatsanwälte auszeichnet, diese Objektivität, weg von Emotionen. Es ist nicht immer einfach, räume ich ein, weil man auch natürlich mit aller Ernsthaftigkeit Strafverfolgung betreibt. Aber das wünsche ich meinen jungen Kollegen. Und ich merke, wie ihnen insbesondere das gefällt, was mir sehr heilig ist, nämlich, dass die Objektivität der Staatsanwaltschaft permanent zu spüren sein muss. Wie gesagt, anders als in der Öffentlichkeit es häufig vermutet wird, dass wir nicht der amerikanische Staatsanwalt sind.
Sie haben gesagt, so zu 5% sind Sie selbst noch jetzt Strafverfolger, obwohl Sie eigentlich Behördenmanager sind. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie als Staatsanwalt durchaus den Ruf haben, ein stringenter Staatsanwalt zu sein. Sie sind auch Vorsitzender des Verbands Bewährungs- und Straffälligenhilfe in Württemberg. Qua Amt oder weil es Ihnen besonders am Herzen liegt?
Nicht qua Amt, sondern weil man mich darum gebeten hat, diese Aufgabe zu übernehmen und deshalb aus voller Überzeugung. Ein Punkt, den die wenigsten kennen bei mir und ein Punkt, den die wenigsten bei meinem früheren Chef Kurt Rebmann gekannt haben. Der hat diesen Job, den identischen Job, 25 Jahre lang ausgeübt, weil er einen Satz von sich gegeben hat, der, wie ich weiß, seinem Innersten entsprochen hat. Wir dürfen Straftäter nicht nur verfolgen, sondern wir müssen ihnen irgendwann mal auch wieder die Hand reichen zur Versöhnung. Das hat er zusammengefasst mit der Formulierung nicht nur richten, sondern auch wieder aufrichten. Das heißt, das zu übernehmen, dass solche Leute wieder in die Gesellschaft reintegriert werden, wieder in dieser Gesellschaft funktionieren können. Und das halte ich für eine ausgesprochen wichtige Aufgabe, auch nicht nur Leute wegzusperren, aber dass wir alles tun, um zu verhindern, dass diese Leute, wenn sie dann wieder auf freien Fuß kommen, erneut straffällig werden. Und dementsprechend ziehe ich alle Register, die möglich sind, um genau diese Entwicklung zu vermeiden. Das ist die Sache wert, ja.
Springe ich nochmal zurück zum Strafverfolgerflieger und frage, was es Ihnen denn bedeuten würde, heute noch herauszufinden, wer die tatsächlichen Mörder von Schleyer und Buback und anderen waren.
Das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat, Dinge aufzuklären, Dinge insbesondere nicht nur unter strafrechtlichen Aspekten aufzuklären, sondern ich spüre in der Öffentlichkeit, das wollen nicht nur die Angehörigen wie der Sohn Bubaks oder die Witwe Schleyers wissen wollen und der Sohn, sondern das ist eine geschichtliche Thematik, weil genau dieser deutsche Herbst einschließlich der Ermordung von Buback und seiner Begleiter Würster und Göbel so elementares ist, dass man da schon wissen will, wer ist es nun persönlich gewesen? Und das ist das, was ich der RAF vorwerfe, dass man sich hinter dem Kollektiv RAF versteckt und damit letztlich das Gleiche macht, was die Leute aus der RAF ihren eigenen Vätern vorgeworfen haben in Bezug auf die NS-Zeit, nämlich keine individuelle Verantwortung zu übernehmen.
Klaus Pflieger war zu Gast in Radio Duo Extra am Tag der Deutschen Einheit. Er ist heute Generalstaatsanwalt in Württemberg und war langjähriger RAF-Fahnder. Herzlichen Dank, Herr Pflieger.
Ich bedanke mich, Herr Leon.